Deutschlandfunk. Der Tag.
Man muss es vielleicht nicht ganz so drastisch formulieren wie Greenpeace-Deutschland-Chef Martin Kaiser. Der hat den heute am Montag vorgestellten Bericht des Klima-Expertenrats als eine höflich formulierte, aber dennoch schallende Ohrfeige für die Bundesregierung bezeichnet. Deutschland hat zwar vergangenes Jahr etwas weniger Treibhausgase ausgestoßen als noch 2021, aber, und das ist ein dickes Aber, die Sachverständigen kritisieren deutlich die Absichten der Bundesregierung, die Klimaziele etwa im Verkehr zu lockern. Denn die Prognose für die kommenden Jahre ist ohnehin düster, sagt jedenfalls Brigitte Knopf, promovierte Physikerin und stellvertretende Vorsitzende des Expertenrats.
Wir sind letztlich in keinem Sektor sicher auf dem Zielpfad in Richtung 2030.
Klare Ansage also aus der Wissenschaft. Aber wie viel Gewicht hat das Wort dieses Expertenrats? Wer sitzt da drin? Und sind die Empfehlungen dieses Gremiums für die Ampelkoalition bindend? Gesammelte Antworten gibt's gleich von zwei Kolleginnen aus der Politik und aus der Forschungsredaktion. Anschließend geht's in den Sudan, wo seit dem Wochenende wieder die Armee und paramilitärische Milizen aufeinander losgehen, mit brutalen Folgen vor allem für die Zivilbevölkerung. Warum ist es so schwer, Frieden im Sudan zu schaffen? Auch da suchen wir gleich nach Antworten. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind also, das haben wir eben schon gehört, weit davon entfernt, in Deutschland die Klimaschutzziele für das Jahr 2030 einzuhalten, was an sich schon ein Problem ist.
Und wenn jetzt noch das Klimaschutzgesetz, was ja eine Art Selbstbindungsinstrument der Politik ist, wenn das auch aufgeweicht werden soll, dann erhöht das natürlich das Risiko für zukünftige Zielverfehlungen. Und das ist natürlich problematisch aus unserer Sicht.
Brigitte Knopf haben wir da gerade noch einmal gehört, die Vizevorsitzende des Expertenrats für Klimafragen. Ein Gremium, das im Rahmen des ersten bundesweiten Klimaschutzgesetzes 2019 ins Leben gerufen wurde. Dieser Expertenrat hat am Montagmorgen Bilanz gezogen und einen Ausblick geliefert auf die deutsche Klimapolitik. Am Nachmittag habe ich mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner und mit Katrin Kühn aus der Deutschlandfunk-Forschungsredaktion über den Expertenrat gesprochen. Und ich habe Katrin als erstes gefragt, was die wichtigsten Botschaften der Sachverständigen heute waren.
Ja, was müssen wir wissen? Also das Wichtigste unter dem Strich ist vielleicht, dass Deutschland eigentlich bei den selbstgesteckten Zielen, die in unserem Klimaschutzgesetz stehen, dass wir da komplett hinterherhinken. Also der Bereich Gebäude und der Verkehrsbereich, die haben ihre Ziele verfehlt und zwar erneut, aber auch in den anderen Bereichen, die dieser Klimaexpertenrat überprüft, also zum Beispiel Landwirtschaft, Abfall, Landnutzung, Energiewirtschaft und Industrie. Auch da sieht es nicht so gut aus, die hinken hinterher und bei der Industrie, da ist vielleicht auch wichtig zu sagen, da ist es auch so, dass die vielleicht bessere Zahlen haben wegen des Ukraine-Kriegs, als es eigentlich hätte sein sollen. Wegen des Krieges sind ja bestimmte Bereiche eingebrochen, das Wirtschaftswachstum und wir wissen ja, mehr Produktion sind auch mehr Emissionen und weil jetzt weniger produziert wurde, bestimmte Dinge nicht passiert sind, gab es deswegen eben weniger Emissionen und da könnte eben jetzt nochmal wieder was zusammenkommen, wenn die Wirtschaft sich weiter erholt und unter dem Strich also Deutschland ist in keinem Bereich, sagt dieser Klimaexpertenrat, auf dem Zielpfad, den sich die Politik selbst gesetzt hat. Und Zielpfad, das heißt, bis zum Jahr 2030 die Emissionen runterzufahren um 65% gegenüber dem Jahr 1990.
Katrin, haben wir jetzt nur einfach von Forscherseite, Forscherinnenseite nochmal schwarz auf weiß gehört, was wir eigentlich schon alle wussten, dass Deutschland seine Klimaziele nicht einhält?
Ja, das wussten wir. Der Klimaexpertenrat prüft ja auch das, was das Umweltbundesamt errechnet. Also der macht da keine eigenen irgendwie, legt keine eigenen Zahlen vor, sondern der nimmt die Zahlen des Umweltbundesamtes. Er ist verpflichtet dazu, das unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, stimmt das alles, ist das plausibel? Und da gibt es so hier und da einige Hinweise, aber sie sagen eben, ja, genau dieses Zahlenwerk zeigt, dass die Lage für uns so aussieht.
Nadine, auch für dich aus Hauptstadtperspektive der Eindruck, dass du im Wesentlichen nur schon Bekanntes bestätigt bekommen hast heute?
Ja und nein, würde ich sagen. Also im Kern stimmt es ja natürlich. Es geht ja um Zahlen, Emissionsdaten, die das Umweltbundesamt im März vorgelegt hat. Dann hat der Expertenrat einen Monat Zeit, um das nochmal zu überprüfen. Also das heißt, wenn da jetzt größere Abweichungen rausgekommen wären, dann wäre das natürlich ein großes Problem gewesen, weil man dann halt sieht, dass das Zahlenwerk nicht konsistent ist. Also von daher, die reinen Zahlen finde ich jetzt erstmal sozusagen nicht so bedeutsam. Es gibt so zwei, drei Details, die haben mich dann aber tatsächlich überrascht, auch als jemand, der sich schon auch regelmäßig mit dem Thema beschäftigt hat. Katrin hat das eben schon angedeutet. Der Industriesektor, das ist eigentlich ein Sektor, der noch nicht so offiziell diesen Titel Sorgenkind hat, aber er könnte es bald werden, weil die Einsparungen, die erfolgt sind, halt nur wegen des Ukraine-Kriegs erfolgt sind und halt nicht, wie es ja eigentlich sein sollte, aufgrund von, ich würde mal sagen, strukturellen Verbesserungen. Also das heißt zum Beispiel Umstellung auf klimafreundliche Produktionstechnologien oder vielleicht auch energieeffizientere Technologien. Also so ein bisschen die schwierigen Knackpunkte dann auch in verschiedenen Industrien. Da ist wirklich nicht viel passiert. Es geht um Produktionsrückgänge, teilweise auch Produktionsverlagerung. Und da hat mich dann doch überrascht, dass festgestellt wurde, ohne den Ukraine-Krieg hätte der Industriesektor da halt auch nicht, wäre der auch nicht erfolgreich gewesen, hätte dann vielleicht auch ein Sofortprogramm vorlegen müssen. Und das zeigt, wie groß das Problem ist. Und wenn man jetzt auf diese Sorgenkinder eingeht, Gebäude und Verkehr, da fand ich es spannend, dass dieser Aufwuchs von klimafreundlichen Technologien einfach nicht schnell genug geht und auch der Ersetzungseffekt offensichtlich schnell genug ist. Also zum Beispiel bei Wärmepumpen wurde dann gesagt, ja, es gibt einen steigenden Marktanteil der Wärmepumpen, aber immer noch sind Gasheizungen bei den neu eingebauten Heizungen die mit Abstand meistverkaufte Heiztechnologie. Und da wurde halt auch nochmal gesagt, so eine Heizung läuft im Schnitt 30 Jahre. Man sieht also diesen Riesenberg, auch diese zähen Investitionsprozesse. Und im Verkehrsbereich fand ich es ehrlicherweise ein bisschen frustrierend. Da wurde dann nämlich gesagt, ja, ich fand es tatsächlich frustrierend, weil da wurde nämlich festgestellt, Seite 115 ist es dann nochmal aufgeschrieben, ja, es gibt einen Hochlauf der Elektromobilität, der ist sogar gar nicht so schlecht, aber man schiebt einen Riesenbestand an fossilen Verbrennern vor sich her. Und Menschen, die sich neue Elektroautos anschaffen, da werden die Verbrennerautos dann als Zweitwagen weiter genutzt. So, und das heißt natürlich einfach, man kauft sich irgendwie ein E-Auto vielleicht dazu, aber man schafft den Verbrenner nicht ab. Und dann habe ich mich gefragt, was hat man denn damit dann eigentlich gewonnen? Also das war für mich nochmal ein Punkt, wo ich echt ins Grübeln gekommen bin heute.
Was wir da ja auch sehen, also die Mobilität nimmt jetzt wieder zu. Wir hatten ja einen Einbruch in der Pandemie und da gab es ja auch mal Diskussionen, könnte das jetzt auch so eine Kehrtwende gewesen sein? Und da sehen wir jetzt eben, das war nichts mit Kehrtwende.
Das ist auch noch ein wichtiges Stichwort. Ich höre also auch schon aus deinen Worten raus, Nadine, in Berlin, dass da viele Hintertüren offen bleiben, die sich die Verbraucher, die Autofahrerinnen da sichern, sei es jetzt durch den Zweitwagenverbrenner oder zum Beispiel auch durch das Hybridauto, das dann doch nur mit fossilem Brennstoff gefahren wird und nicht elektrisch. Aber lasst uns vielleicht zunächst noch mal ein bisschen formal auf dieses Gremium selbst drauf gucken, damit wir wissen, wer hat da heute eigentlich gesprochen. Du hast das Umweltbundesamt eben schon erwähnt, Katrin, eine Unterbehörde des Bundesumweltministeriums. Und die haben Zahlen vorgelegt, die der Expertenrat heute, zunächst untersucht und jetzt heute vorgestellt hat. Dieser Expertenrat, wer ist das genau?
Ich könnte gleich auch noch mal was sagen zum Autofahren der Deutschen und wer da wie handeln muss, genau. Aber vielleicht dieses Gremium, das ist ja tatsächlich wichtig. Also dieser Expertenrat, das sind 5 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt als Hauptköpfe. Und die Bundesregierung hat sie benannt. Und das sind Wissenschaftler, die sich schon lange mit Energie- und Klimapolitik beschäftigen, aber auch mit Wirtschaft und Innovationen, also neuen Technologien. Und dazu kommt dann noch ein größerer wissenschaftlicher Stab von Leuten, die mitrecherchieren, bewerten, rechnen, aufbereiten. Und da sind dann wirklich eine ganze Reihe an Universitäten, auch Klimadenkfabriken, Leibniz-Institut für Gewässerökologie, Fraunhofer-Institut und so weiter vertreten.
Ist das so eine Art kleiner IPCC auf deutscher Ebene? Nicht ganz ernst gemeint.
Also, was so eine Gemeinsamkeit ist, es ist kein politisches Gremium. Also auch der IPCC sammelt ja Wissen und bündelt dieses Wissen und gibt das sozusagen heraus, um zu sagen, so und so ist die Lage. Und das macht dieser Expertenrat auch. Also sie nehmen die Daten des Umweltbundesamtes und gucken eben, ist es plausibel, was da besser gemacht wurde und sagen eben auch, das stimmt, damit man diese Daten nicht bezweifeln muss und im Zweifel auch mal schauen kann. Es ist auch eine Stelle, wo man gucken kann, läuft das alles gut, wenn man da vielleicht Fragen dran hat. Was eben auf der Pressekonferenz heute Vormittag auch auffiel, das wurde alles auch sehr sachlich kommuniziert, also auf die Zahlen fokussiert und erklärt. Und ich habe im Nachgang auch noch mit Brigitte Knopf gesprochen, der stellvertretenden Vorsitzenden des Expertenrates, und habe sie gefragt, ja, da wurden sie von Journalisten und Journalisten ja quasi ja nicht gedrängt, aber schon gefragt zu sagen, Mensch, wie schlimm ist das alles? Können Sie nicht mal mehr sagen, wie schlimm das ist? Und hat sie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir bewerten das, Alarm schlagen müssen andere.
Die Brigitte Knopf, die haben wir eben auch schon gehört zu Beginn dieses Podcasts. Ein Ausschnitt aus dem Interview, das du mit ihr geführt hast und das man natürlich in unserer Audiothek-App vom Deutschlandfunk auch komplett nachhören kann ab heute Nachmittag. Katrin, kritische Geister würden immer auch fragen, ist dieses Gremium wirklich unabhängig?
Ja, was heißt wirklich unabhängig? Es ist ein Gremium, das im Rahmen des Klimaschutzgesetzes aufgesetzt wurde und wo die Mitglieder von der Politik benannt wurden. Punkt. Also wer Zweifel hat, dass die Politik die falschen Menschen benennt mit Expertise, ja, da kann man dann auf die Person denken. Hier werden Zahlen von so vielen Menschen analysiert und durchforstet und dann kommuniziert, dass ich da überhaupt gar keinen Grund sehe, aufgrund der geballten Expertise, die da auch versammelt ist. Und es werden ja da auch keine Maßnahmen vorgeschlagen und bewertet, sondern der Expertenrat sagt, ihr müsst etwas tun. Und die Bundesregierung sagt dann, was sie tun will. Und dann kommt, das müssen sie jetzt bis Juli übrigens tun, diese Sofortprogramme, dann kommt der Expertenrat und guckt wieder und rechnet, reichen diese Maßnahmen aus, um die Ziele zu erfüllen. Also bewertet eigentlich nur, wie viel Emissionsreduktion dadurch stattfindet, aber sagt nicht, das sind gute Maßnahmen, das sind schlechte Maßnahmen. Mhm. Und ich finde, das ist ganz wichtig, wenn man sagt, was ist hier ein unabhängiges Gremium? Also die Bundesregierung hat sich Expertise an die Seite geholt und es sind eben Klimawissenschaftler, die dazu forschen, wie der Klimawandel voranschreitet und was sich tun lässt. Insofern haben sie natürlich ein Ziel, ein Sachziel.
Okay, also ein wissenschaftliches Controlling. Ja, Nadine?
Ja, genau. Zum Thema Wissenschaft könnte man ja vielleicht auch nochmal ergänzen, dass sich durch diesen ganzen Prüfbericht durchzieht des Expertenrates, sieht man, dass sie sich ständig auf diese sogenannten Big Five Klimastudien auch beziehen. Also das heißt, es ist die Ariadne-Studie, es ist vom Bundesverband der Deutschen Industrie, vom BDI, die Klimapfade-Studie, vom Wirtschaftsministerium, von der Deutschen Energieagentur, aber auch von der Agora Energiewende. Also das heißt, es wird auch immer wieder sozusagen gegengespiegelt, wie sich die Erkenntnisse des Expertenrates dann mit den Erkenntnissen aus diesen Studien dann auch verhalten. Also ich habe schon das Gefühl, dass man sich hier auch immer wieder auch ein bisschen rückspiegelt.
Ich habe mich gerade gefragt, als du sagtest, Katrin, die Wissenschaft kann nur Vorschläge machen. Inwieweit sind denn die jetzt verpflichtend für die Ampelkoalition, Nadine? Oder sind die überhaupt verpflichtend? Müssen die umgesetzt werden?
Na, das wird ehrlicherweise, glaube ich, die spannende Diskussion sein, die seit heute Mittag, ich würde sagen exakt 11.36 Uhr hier im politischen Berlin eröffnet wurde und jetzt an Schärfe, ich habe das Gefühl, fast minütlich zunimmt, weil der Expertenrat hat sich ja heute nicht nur in diesem Prüfbericht ja nicht nur rückschauend zu den Zahlen von 2022 geäußert, sondern das zweite Thema, und ich finde, das ist politisch eigentlich wirklich relevanter, war die Frage, was hält der Expertenrat eigentlich von den Vorschlägen beziehungsweise von den politischen Einigungen aus dem Koalitionsausschuss von Ende März zum Thema Klimaschutzgesetz. Dort hat man sich ja auf die Fahnen geschrieben von Seiten der Ampelkoalition. Man erinnert sich an diese 3 Tage Wach-Koalitionsrunde, das Klimaschutzgesetz zu verändern und in einem ganz entscheidenden Punkt umzustricken. Das ist ein Punkt, das beschäftigt die Koalition wirklich jetzt schon. Seit den Koalitionsverhandlungen streitet man sich darüber, und zwar um die Frage, sollen die jahresscharfen Sektorziele eigentlich bestehen bleiben oder sollen die verändert werden? Kritiker sagen, sollen sie aufgeweicht werden, und ich würde diesen Begriff des Aufweichens tatsächlich auch mitteilen. Jetzt hat man im Koalitionsausschuss gesagt, nee, wir wollen ein anderes Berechnungsmodell haben, weniger, also weg sozusagen von diesen sektorscharfen Betrachtungen. Daraus auch sich ableitend, eben vieles ja schon, dieser Pflicht zum Vorlegen eines Sofortprogramms innerhalb von 3 Monaten, das will man jetzt alles anders machen. Und da muss man 2 Dinge dazu sagen. Zum einen ist der Expertenrat da extrem trotzdem, ich würde sagen, in Summe sehr skeptisch gewesen, ob das nicht zu einer Zielverfehlung dann auch führen kann, weil die Verantwortlichkeiten nicht mehr so stark benannt wurden. Und jetzt gibt es sozusagen seit heute akut einen Streit in der Ampelkoalition, ob denn für das Jahr 2023 diese zwei Sündersektoren, also Gebäude und Verkehr, jetzt noch ihre Sofortprogramme erarbeiten müssen, weil im Moment ist es ja so, die Koalition hat sich zwar auf ein politisches Ziel geeinigt, aber das alte Klimaschutzgesetz, wie man es aus dem Jahr 2019 kennt, was die Pflicht zu den Sofortprogrammen beinhaltet, das ist immer noch in Kraft.
Punkt. Vielleicht. Ja, bleiben wir kurz bei dem Stichwort aufweichen, denn das ist wichtig. Du hast den Koalitionsausschuss erwähnt vor einigen Wochen, wo man eben entschieden hat, es soll nicht mehr einzeln nach Sektoren Bilanz gezogen werden, sondern sektorenübergreifend. Verkürzt oder politisch gesprochen heißt das, dass man beispielsweise den Verkehrsminister Volker Wissing nicht mehr für sich, für sein Ressort so in Haftung nehmen kann, sondern dass dann eben alle zusammen zur Einhaltung des Klimaziels mit einem Wert beitragen müssen. Und genau das ist ja so umstritten. Habe ich dich jetzt aber richtig verstanden, Nadine, dass darüber doch noch mal wieder diskutiert wird, ob es bei dieser Aufweichung bleibt? Ist die nicht beschlossene Sache?
Naja, das wurde heute auch noch mal deutlich. Es soll eine Novelle des Klimaschutzgesetzes geben. Es ist eine Seite Text ungefähr aus dem Koalitionsausschuss, wo man so Eckpunkte niedergelegt hat. Es gibt aber noch keinen neuen Gesetzentwurf. Und das Wirtschaftsministerium ist genau danach heute gefragt worden. Und die sagen, wir haben noch keinen neuen Gesetzentwurf. Wir haben ihn noch nicht geschrieben. Das heißt, man muss sich ja innerhalb des Kabinetts erstmal einig werden, was man definiert. Dann muss es noch durch das parlamentarische Verfahren im Bundestag. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so die ersten Wortmeldungen von Seiten der Grünen heute gehört habe, dass die Grünen da durchaus noch Änderungswünsche haben, dann im Bundestag, dass das noch mehrere Monate dauert, bis ein neues Klimaschutzgesetz dann vielleicht irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2023 in Kraft ist.
Spannend finde ich, dass es darüber so bisher kaum eine größere Diskussion gibt. Also dieses Ross und Reiter verwischen, also dass man bisher ja wirklich gucken könnte, 7 Sektoren, Abfall, Landnutzung, Industrie und so weiter. Wer hat da wann die Ziele verfehlt? Wer ist sozusagen schuld nachträglich? Diese Rolle hat der Expertenrat ja auch. Und wenn das jetzt vermischt wird, führt das eben dazu, dass man das nicht mehr so klarer sehen kann, könnte. Und ja, ich finde schon, dass das eine Sache ist. Das Klimaschutzgesetz ist ja das, was uns bindet, unser Ziel schwarz auf weiß auf Papier gebracht hat, die total hoch spannend ist. Also ich warte da auf die öffentliche Debatte.
Dann kommen wir nochmal auf die Ampel zurück und auch mit Blick auf die Uhr, wir haben nicht mehr so viel Zeit, möchte ich gerne nochmal auf den klassischen Gegensatz zwischen Politik und Wissenschaft zu sprechen kommen. Wir diskutieren ja jetzt über einige politische Vorschläge, Stichwort Wärmepumpen, Stichwort Elektroautos, sehr aktuell und sehr lange schon. Katrin, was sagt denn die Wissenschaft, was darüber hinaus beispielsweise im Verkehrssektor noch passieren müsste?
Also ich erinnere mich jetzt direkt an etwas, was Ottmar Edenhofer, also Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, gesagt hat nach der letzten Weltklimakonferenz. Und er hat gesagt, eigentlich liegen alle Technologien auf dem Tisch, um jetzt zu reagieren. Die Wissenschaft hat geliefert, natürlich passiert da noch was, natürlich wird da noch geforscht. Und der Ball ist jetzt im Feld der Politik. Wir wissen sehr lange, was kommt schon, und wir wissen auch sehr lange, was helfen kann. Wenn wir jetzt also über Wärmepumpen diskutieren oder Solaranlagen und dann jetzt schauen, wie viele das jetzt einbauen wollen, kaufen wollen, die Produktion kommt nicht hinterher, die Lieferfristen, es gibt zu wenig Menschen, die das dann installieren können, und so zieht sich das durch einige Bereiche, dann sind das ja keine Sachen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler planen müssen, sondern wo vor Jahren klar war, dass das kommen wird und dass man das organisieren muss, wie das funktioniert, den wissenschaftlichen Fortschritt dann einkalkulieren, und dass es da Regelungen braucht und dass es da auch Regelungen braucht, die den Menschen auf den ersten Blick erstmal nicht lieb sind und die für Menschen, die weniger Geld haben, mehr Schaden anrichten als bei anderen, wo man dann für Ausgleich sorgen muss. Und das ist ein Feld, das die Politik bespielen muss. Und da kann man jetzt sagen, Wissenschaft muss noch mehr Technologie liefern, aber das wird die Lage jetzt nicht mehr reißen.
Ja, wir könnten es ja noch ein bisschen konkreter machen, und damit kommen wir in die Schlussrunde. Die Frage geht auch an euch beide. Also eines, was es aus der Wissenschaft unter anderem heißt, ist ja, wir müssen nicht einfach nur mehr Elektroautos auf die Straße bringen, wir müssen insgesamt den Verkehr reduzieren.
Ja.
Ich glaube, da gibt es viele Stimmen in der Wissenschaft, die das vorschlagen, die das auch fordern. Nadine, in der Politik ist sowas, weniger Autos im Land ist politischer Selbstmord in Deutschland?
Naja, ich finde es ganz interessant, weil die Politik beruft sich ja, ich würde sagen, fast auf unterschiedliche Wissenschaften. Also wenn man jetzt Volker Wissing anschaut, den FDP-Verkehrsminister, der hat vor einigen Tagen auch im Zuge dieser ganzen Autobahninfrastrukturdebatte eine Langfristprognose vorgelegt, die berechnet, wie sich der Verkehr in Deutschland bis zum Jahr 2051 berechnet. Also das heißt sozusagen aufgrund von Wirtschaftswachstum, Bevölkerungsentwicklung etc. pp. Und der sagt halt, naja, ob uns das jetzt gefällt oder nicht, der Güterverkehr wird um 46% zunehmen bis zum Jahr 2051. Und davon wird über die Hälfte, also das heißt satte 54%, über den LKW gehen. So, und ich habe mit Volker Wissing auch jetzt mehrfach über diese Langfristprognose diskutiert. Und er sagt, naja, das sind die Zahlen, wie sie sind. Das ist wissenschaftlich belegt. Wir können das nicht ändern, Klammer auf. Er will es auch nicht ändern, sondern wir können jetzt eigentlich nur auf klimaneutrale Antriebe, Stichwort synthetische Kraftstoffe, E-Fuels etc. pp. Setzen, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten. Und ich finde, da sieht man ganz deutlich nochmal diese unterschiedliche Haltung zum Thema Verkehrspolitik. Die FDP sagt, wir brauchen eher eine Antriebswende. Wir können in puncto Verkehrsentwicklung, Verkehrsströme, können wir gar nicht steuernd eingreifen. Wir wollen da auch nicht steuernd eingreifen, Freiheit der Menschen etc. Und die Grünen sagen eher, wir wollen eine Mobilitätswende. Also das heißt auch wirklich eine Verhaltensänderung. Und da habe ich das Gefühl, das wird auch jetzt, obwohl es jetzt mit diesem Koalitionsausschuss auch diesen Autobahnfrieden in Anführungszeichen gibt, diese Debatten werden sich fortsetzen. Das Thema wird vielleicht ein anderes sein, aber dieses Grundverständnis, das wird immer wieder aufeinanderprallen.
Und all das in einer Koalition. Und als du das gerade erzählt hast, die Reaktion von Volker Wissing auf die steigenden Güterverkehrszahlen, da habe ich an die Worte von Angela Merkel gedacht, die beim Klimaschutz mal von einer Politik des Möglichen sprach. Ein Bonmot, das dann auch sehr scharf kritisiert worden ist. Danke euch beiden, Katrin Kühn hier aus der Forschungsredaktion im Deutschlandfunk und dir, Nadine Lindner, im Hauptstadtstudio. Bis bald.
Beste Grüße. Ciao, danke.
Bis dahin. Ciao. Dieser Konflikt im Sudan ist so komplex, dass wir in den kommenden 10 Minuten ein bisschen straffen müssen und dabei trotzdem versuchen wollen, die großen Linien dieser brutalen Auseinandersetzungen in dem westafrikanischen Land aufzuzeigen, um zu verstehen, was da in diesem ohnehin von Hunger und Armut geplagten Land gerade passiert. Es ist im Wesentlichen ein Konflikt zwischen der Armee und einer paramilitärischen Miliz auf der anderen Seite. Ein Machtkampf zwischen zwei Generälen, bei dem die Zivilgesellschaft bisher keine Stimme hat. Unser Korrespondent Thilo Spanel beobachtet den Sudan derzeit von Kairo aus und ihn habe ich am Mittag zunächst gefragt, wie er die aktuelle Lage im Land beschreibt.
Also wir verfolgen hier im Studio die Situation im Sudan, einerseits natürlich über persönliche Kontakte und andererseits über Social Media. Und was wir da sehen, das ja, ist teils echt beängstigend. Also es gibt Videos, wo Panzer durch die Straßen rollen, Kampfjets und Kampfhubschrauber wirklich im Tiefflug praktisch durch Wohngebiete fliegen und da auf Ziele schießen. Es ist eine beängstigende Situation, beängstigende Stunden für viele Sudanesinnen und Sudanesen. Gestern Abend, da sollte es eigentlich eine Waffenruhe geben, damit die Menschen sich mal ja, kurz erholen können, damit die Menschen mal kurz vor allem Wasser und Essen sich besorgen können. Aber die wurde schon nach kurzer Zeit gebrochen, die Waffenruhe. Und nun müssen hunderttausende Sudanesinnen und Sudanesen bei Temperaturen um die 40 Grad ohne Strom und ohne Wasser ausharren, weil sich ganz, ganz viele einfach nicht mehr auf die Straßen trauen.
Gibt es einen konkreten Anlass, warum jetzt gerade an diesem zurückliegenden Wochenende sich die Gewalt erneut so entladen hat, so ausbricht?
Ja, eigentlich hätte jetzt in diesen Tagen die RSF, die Rapid Support Forces, das ist so eine paramilitärische Gruppe, in das Militär, in die Armee integriert werden sollen. Das Militär und die RSF, die haben zusammen 2021 geputscht, aber stets versprochen, die Macht irgendwann zurückzugeben. Wie das aber genau abläuft, darüber sind sich die beiden Generäle, die an der Spitze der Armee und der RSF stehen, allerdings nicht einig geworden, offensichtlich. Weil es geht nicht nur um viel Macht, sondern es geht auch um viel Geld. Im Sudan wird nämlich ein großer Teil der Wirtschaft durch die Armee kontrolliert und viele Goldminen zum Beispiel werden durch die RSF betrieben.
Da höre ich schon raus, es ist im Prinzip auch der Machtkampf vor allem zweier Militärs gegeneinander, zweier Männer. Um wen geht es da?
Ja, auf der einen Seite, da steht der de facto Machthaber im Sudan, der General Abdel Fattah al-Burhan. Und auf der anderen Seite steht sein offizieller Stellvertreter, der General Mohamed Hamdan Daglo, genannt Hermeti. Also Hermeti und Burhan, die sich da bekriegen sozusagen. Während al-Burhan die sudanesische Armee befehligt, ist Hermeti eben Anführer der sogenannten Rapid Support Forces. Und denen gehören etwa so 70 bis 100.000 Mann an. Und die haben in den letzten Jahren ziemlich an Einfluss gewonnen.
Mhm. Schlittert der Sudan da jetzt in einen neuen Bürgerkrieg rein?
Also es sieht auf jeden Fall so aus, als würde dieser Konflikt zwischen den beiden Generälen im Sudan noch eine ganze Weile anhalten. Manche Experten, die befürchten sogar, dass die Kämpfe erst aufhören, wenn einer der beiden tot oder gefangen genommen wurde. Und das kann dauern. Wie gesagt, der RSF hat etwa 70 bis 100.000 Mann. Armee ist auch im Sudan ziemlich stark und vor allem gut ausgerüstet. Bis die sich beide dazu in irgendeiner Form einigen, und nach einer Einigung sieht es aktuell nicht aus, kann es ziemlich lange dauern.
Eigentlich hatte sich der Sudan ja schon mal auf den Weg gemacht Richtung, ja, Frieden sogar, ist ein großes Wort. Und jetzt steht das wieder in Frage, ob dieses Land überhaupt es hin zu demokratischen Strukturen schaffen kann. Wir kommen gleich nochmal auf die Vorgeschichte, auf den autokratischen Herrscher al-Bashir, der jahrzehntelang im Sudan geherrscht hat. Aber es gab da jetzt einen Lichtblick, zwischenzeitlich ein Fenster sozusagen, dass es besser werden könnte im Sudan.
Ja, genau. Eigentlich hatten da echt alle drauf gehofft. Also 2019, da haben die Sudanesinnen und Sudanesen das geschafft, was viele nicht mehr geglaubt haben. Das Land, der Sudan war ja von Massakern und Krisen geschüttelt. Und die haben 2019 eben so lange demonstriert, bis der damalige Diktator nach gut 30 Jahren an der Macht dann abgedankt hat und den Weg freigemacht hat für einen demokratischen Wandel. Und das sah am Anfang auch erstmal ziemlich gut aus. Aber wie gesagt, das Militär hat jetzt vor anderthalb Jahren geputscht, zweimal versprochen, die Macht wieder zurückzugeben, doch dafür gab es eigentlich nie wirklich Anzeichen. Und diese aktuellen Auseinandersetzungen, die lassen auch diese Hoffnung darauf, dass jetzt irgendwann nochmal die Demokratie im Sudan aufkeimen könnte, in weite Ferne rücken.
Kannst du das ein bisschen genauer einordnen? Demokratischer Wandel, das ist ja auch ein großer Begriff. Was genau hatte sich das Land für eine Zukunft gewünscht?
Also ich finde, am besten lässt sich das eigentlich festmachen an dem, wer da damals auf die Straße gegangen ist. Das sind nämlich vor allem die Frauen im Sudan gewesen und viele junge Menschen. Und die haben eben auf eine bessere Zukunft gehofft. Und es gab ja den arabischen Frühling, wir erinnern uns, schon eine ganze Weile her, 2011. Da ist im Sudan so richtig nichts draus geworden. Aber dann 2019, da gingen eben viele Frauen und junge Sudanesen und Sudanesinnen auf die Straße und demonstrierten für ein Ende der Diktatur. Und da haben ganz viele Staaten, zum Beispiel Ägypten, das ist ja ein Nachbarland, ein bisschen ängstlich fast drauf geguckt. Und viele Leute, viele Bekannte und Freunde, die ich hier habe, die damals 2011 an der Revolution in Ägypten beteiligt waren, die haben ganz hoffnungsvoll in den Sudan geguckt und gesagt, schau mal, da kann Demokratie doch noch eventuell möglich werden. Und ja, es war so ein bisschen der Posterboy der arabischen Welt, könnte man sagen. Also man hat da hingeguckt, auch voller Hoffnung, dass diese Demokratie dann vielleicht auch Wurzeln woanders schlägt.
Wer war der Posterboy?
Der Sudan war der Posterboy für die arabische Welt, weil viele Menschen einfach gehofft haben, dass eben die Demokratie sich dann auch weiter verbreitet und nicht nur im Sudan bleibt.
Wenn wir jetzt mal auf die Hauptstadt gucken, Khartoum, du hast es eben eingangs schon beschrieben am Beginn unseres Gespräches, wie sich die Gewalt da Bahn gebrochen hat an diesem Wochenende. Warum konzentriert sich der Kampf gerade so sehr in der Hauptstadt?
Ja, in der Hauptstadt, da sind viele Büros von Militär und RSF auf der einen Seite, aber auch viele wichtige Knotenpunkte, zum Beispiel Präsidentenpalast, Flughafen, staatlicher Rundfunk, und eben um solche Knotenpunkte wird da gekämpft. Und das bedeutet, dass die Militärs eben mitten in der Innenstadt sozusagen kämpfen, in einer Stadt, Khartoum, die vorher nichts von Krisen und Krieg irgendwie groß mitbekommen hat. Die Menschen sind das dort also eigentlich gar nicht gewöhnt, und auf einmal ist der Krieg mitten zwischen ihnen und sie geraten wirklich, ja, zwischen die Fronten.
Ist denn die Bevölkerung im Sudan ähnlich gespalten jetzt? Auf der einen Seite die Anhänger der regulären Armee, auf der anderen Seite die Anhänger der Paramilitärs. Also ist da so eine 50%-Spaltung auf jeder Seite auch innerhalb der Bevölkerung zu sehen?
Also mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe und auch also Menschen, die dort, sag ich mal, als Politikwissenschaftler zum Beispiel arbeiten, aber auch in Anführungsstrichen normale Leute, Zivilisten, die haben gesagt, dass das eigentlich ein Krieg ist zwischen zwei Generälen, zwischen zwei bewaffneten Gruppen und dass die Zivilisten da eigentlich nur zwischen die Fronten geraten. Kaum jemand ist dafür eine Seite oder die andere. Die meisten Menschen im Sudan sind für Frieden und vor allem eigentlich halt auch für diesen demokratischen Wandel. Aber da haben sie offensichtlich aktuell nicht mehr viel mitzureden.
Und spielt auch eine Rolle in diesem ganzen Konflikt, in der komplizierten Gemengelage, dass der Sudan, korrigiere mich, wenn das Wort nicht stimmt, also sozusagen ein Vielvölkerstaat ist mit vielen verschiedenen Volksgruppen, die sich auch untereinander bekriegen?
Also es hat ja im Sudan einiges an Geschichte, gerade was Krisen, Genozide und irgendwie Massaker angeht. Aber dieser zum Beispiel demokratische Wandel, von dem ich jetzt schon so viel gesprochen habe, der hat viele Volksgruppen vereint. Und was 2019 noch, sag ich mal, ein loses Bündnis an unterschiedlichen Gruppierungen war, das ist jetzt mittlerweile eigentlich eine gefestigte Opposition, gerade unter den jungen Menschen zum Beispiel. Da geht es über viele unterschiedliche Grenzen hinweg, würde ich mal sagen, zwischenmenschliche Beziehungen hinweg. Und das ist gut organisiert und eigentlich ist die Bevölkerung da relativ einer Meinung.
Dann vielleicht noch zum Schluss die Frage, die sich anbietet als letzte, nämlich der Ausblick. Thilo, ist damit zu rechnen, dass die Aufforderungen, die Rufe aus der internationalen Diplomatie nach Frieden, dass die gehört werden in Khartoum?
Also das, was wir hier mitbekommen, ist, dass die beiden Anführer, der einen Seite der RSF und auf der anderen Seite der Armee, wohl aktuell ihre Telefone ausgeschaltet haben. Das heißt, dass die Rufe nach Frieden und nach Vermittlung sie gar nicht erreichen. Und es sieht so aus, als würden die beiden sich jetzt vorerst auf einen langfristigen Bürgerkrieg einstellen sozusagen. Auch wenn arabische Staaten, Nachbarstaaten sich mittlerweile als Vermittler angeboten haben, könnte das noch einige Zeit dauern, bis die wirklich darauf eingehen oder den einen oder anderen töten auf der einen oder anderen Seite. Also man kann damit rechnen, dass es im Sudan jetzt erstmal eventuell zu einem langfristigen Bürgerkrieg kommt, unter dem eben vor allem die Zivilbevölkerung leidet.
Thilo, du hast uns jetzt aus dem ARD-Studio in Kairo berichtet. Könntest du überhaupt im Moment in den Sudan fahren oder ist das für dich als ausländischer Journalist viel zu gefährlich?
Also wir würden total gerne hinreisen. Wir haben auch sofort am Samstag noch Visa-Anträge gestellt, aber nicht nur dauern die Visa-Anträge, um als Journalist in den Sudan zu kommen, ziemlich lange aktuell. Man ist da relativ rigoros im Moment, sondern die Flughäfen sind auch gesperrt. Also selbst wenn ich jetzt ein Visum hätte, wäre es für mich dann doch recht schwierig, dorthin zu kommen. Wir versuchen es auf jeden Fall weiter, weil es ist natürlich das Wichtigste, irgendwie mit den Menschen vor Ort zu sprechen und nicht nur am Telefon. Aber aktuell sieht das nicht so richtig gut aus.
Danke, Thilo Spanel, für deine Einordnungen und deine Beobachtungen. Tschüss nach Kairo.
Tschüss.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag. Übrigens freuen wir uns ja ab sofort noch mehr über Post, denn wir wollen dem Podcast eine Frischzellenkur verpassen und fragen Sie und euch deshalb, was ist gut, was nicht und was fehlt. Sollten wir eine eigene Rubrik in den Podcast aufnehmen oder zum Beispiel einen Nachrichtenblock oder vielleicht etwas ganz anderes, auf das wir noch gar nicht gekommen sind? Post gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Die Redaktion heute hatte Jasper Barenberg und ich bin Barbara Schmidt-Mantern. Sage Danke und bis bald. Tschüss.